Deutschlandfunk.
Die Überraschung war groß, als die Union Ende Januar ihre Kandidatin für das Bundespräsidentenamt vorstellte. Die parteilose Professorin Dagmar Schipanski aus Thüringen war bislang nur in Wissenschaftlerkreisen bekannt, als Rektorin der Technischen Universität Ilmenau und als Vorsitzende des Wissenschaftsrates. Im Podium hat Claudia van Laak Dagmar Schipanski begleitet.
Dagmar Schipanski ist zu früh da. Der Fahrer in dem silbergrauen Audi mit Bonner Kennzeichen setzt sie vor dem Veranstaltungsort ab. Sie steigt aus und betritt einfach den Saal. Ein ausgebuffter Politiker wie Johannes Rau hätte wahrscheinlich gewartet, hätte jemanden vorgeschickt, um einen öffentlichkeitswirksamen Auftritt zu garantieren. Nicht so Dagmar Schipanski. Ob die Mitglieder der Thüringer Jungen Union nun klatschend Spalier stehen oder nicht, das ist der Professorin für Festkörperelektronik vermutlich ziemlich egal.
Herzlich willkommen, Frau Professor Dagmar Schipanski.
Ja, liebe Freunde der Jungen Union, ich begrüße Sie recht herzlich. Die Union hat mich als Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten in diesem Jahr benannt. Ich glaube, sie hat damit ganz ungewohnte Wege beschritten. Sie hat mich als parteilose Professorin für Festkörperelektronik benannt. Das ist ein Schritt, der bisher in der Geschichte der Bundesrepublik einmalig ist. Das war ein Amt, das verdienten Politikern vorbehalten war.
Dagmar Schipanski lehnt sich mit ihrem ganzen Gewicht an das Rednerpult, als ob sie Halt suche. Und zunächst klammert sie sich auch an ihr Manuskript. Über die Herausforderungen der Globalisierung redet sie und darüber, dass wir stärker die Chancen begreifen müssen als die Risiken beklagen. Dass die Barriere zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik überwunden, der Dialog zwischen Ost und West befördert werden müsse. Dass es nicht eine doppelte Belastung sei, Beruf und Familie zu vereinen, sondern doppeltes Glück.
Ich selbst habe das Glück gehabt, dass ich ein Leben lang im Beruf tätig war und eine Familie hatte. Ich möchte, dass die Frauen, die das wollen, die gerne Beruf und Familie vereinen, die gleichen Möglichkeiten bekommen.
Ein Punkt taucht in den Vorstellungsreden von Dagmar Schipanski immer auf. Es müsse wieder mehr geredet werden über die Grundwerte Toleranz, Freiheit, Liberalität und Verantwortungsbewusstsein, sagt sie. Genau das gefällt der jüngsten Wahlfrau in der Bundesversammlung besonders gut. Mechthild Esser ist erst vor 2 Monaten 18 geworden. Beim Landestag der Thüringer Jungen Union hat sie die Kandidatin zum ersten Mal persönlich kennengelernt.
Ich muss sagen, dass ich einen sehr guten Eindruck von ihr habe. Sie strahlt viel menschliche Wärme aus und ich denke schon, dass sie, also für mich zumindest, die richtige Kandidatin für den Bundespräsidenten ist.
Die Union hat mit Dagmar Schipanski eine Frau nominiert, die immer eine Distanz hatte zu den politisch Mächtigen der DDR, die nie Mitglied einer Partei war. Eine Professur erhielt sie erst nach der Wende. Die 55-Jährige hat klare Vorstellungen, wenn es um Wissenschafts- und Bildungspolitik geht. 12 Jahre bis zum Abitur sind genug, das ist ihre Meinung. Das Kurssystem in der gymnasialen Oberstufe hält sie für falsch. Sie fordert schnelle Prüfungen nach Beginn eines Hochschulstudiums. 3 Generationen wohnen im Haus der Schipanskis in Ilmenau unter einem Dach. Großmutter, Eltern, 3 fast erwachsene Kinder. Dazu kommen immer wieder Austauschschüler aus der ganzen Welt. Kollegen und Freunde berichten von der offenen Atmosphäre. Die Mitarbeiter der Technischen Universität Ilmenau sind des Lobes voll, wenn es um Dagmar Schipanski geht. Die Studentinnen und Studenten der Uni Ilmenau beobachten den Aufstieg ihrer Professorin mit etwas mehr Abstand und Skepsis.
Ich glaube nicht, dass sie ausreichend politische Erfahrung für so eine Tätigkeit hätte.
Ich glaube nicht, dass sie die geeignete Bundespräsidentin ist.
Sie ist sicherlich als Wissenschaftlerin sehr gut, bin mir aber nicht sicher, ob sie sich in der Rolle als Bundespräsidentin wohlfühlen kann oder würde.
Mir kommt sie ein bisschen zu zurückhaltend vor.
Sie ist eine akribisch arbeitende Wissenschaftlerin, verfolgt ihre Ziele, erreicht ihre Ziele und schafft das halt immer.
Unterwegs mit der Kandidatin Dagmar Schipanski, Unionswunschfrau für das Amt des Bundespräsidenten. Das war ein Podium von Claudia van Laak.
Sie hören den Deutschlandfunk 7.50 Uhr, 10 Minuten vor 8. Die ersten rund 500 Kosovo-Albaner trafen gestern in Nürnberg ein. Heute früh ist dort erneut eine Maschine gelandet. Die Menschen sind erschöpft, aber erst einmal erleichtert.
Die Aufenthaltsgenehmigung gilt vorerst für 3 Monate. Dann müssen Deutschlands Innenminister über eine Verlängerung entscheiden. Noch haben die Flüchtlinge in Nürnberg jedoch andere Sorgen. Werden doch von den Helfern Lebensmittel, ein Kamm, Seife und Handtücher ausgeteilt.
Das ist das Notwendigste eigentlich erstmal, mit dem die Leute versorgt werden. Zahnpasta, Zahnbürsten, Waschzeug, weil sie doch ziemlich lange im Freien gewohnt haben, gelebt haben. Und damit sie sich erstmal hygienisch versorgen können, erstmal das Notwendigste halt.
All die Geschäftigkeit im Auffanglager kann jedoch die Schicksale der Menschen nicht einmal für kurze Momente vergessen machen. Zu sehr sind die Flüchtlinge von den erlebten Grausamkeiten und Strapazen gekennzeichnet. Ein Lehrer aus dem Kosovo und Vater von 4 Kindern berichtet.
Die haben Männer getrennt von Frauen und Kindern. Manche sind erschossen, erschlagen, die Kinder sind einfach allein.
Trotzdem hat er Glück gehabt. Er konnte mit der gesamten Familie fliehen. Das gleiche gilt auch für den 30-jährigen Willard Krasnitschi, der bis vor 4 Jahren in einer Chemiefabrik bei Stuttgart gearbeitet hat. Anfangs blieb er jedoch allein in der Kosovo-Hauptstadt Pristina zurück.
Das Schlimmste war, dass wir getrennt von unserer Familie waren. Meine Familie sind mit dem Auto nach Mazedonien gefahren, aber da waren 8 Tage in die Schlange gewartet. In jugoslawische Grenze und ich bin mit dem Zug nach Mazedonien gefahren alleine.
Während sich seine Frau mit den 3 kleinen Kindern im Auto nach Mazedonien durchschlug, versteckte sich Krasnitschi zunächst in der Kosovo-Hauptstadt.
Und dann sind die Polizei gekommen und die haben uns gesagt, dass wir haben 10 Minuten Zeit und alles zu verlassen. Und dann die haben einen jungen Mann getötet. Ich war versteckt. Aber in der Zeit, wir haben alles gehört. Wir haben Schüsse gehört und alles gehört. Deswegen haben wir sehr viel Angst gehabt.
In einem mazedonischen Lager hat er seine Familie zufällig wiedergefunden. So froh er jetzt über seine Rettung ist, am wichtigsten ist ihm, dass seine Familie in Deutschland in Sicherheit ist. Er selbst kann sich durchaus vorstellen, schon bald als UCK-Kämpfer in den Kosovo zurückzukehren. Die NATO müsste die freiwilligen Kosovaren nur mit guten Waffen ausrüsten.
So schnell wie möglich nach Kosovo zurückzukehren. Wir müssen nach Kosovo zurückkehren. Hauptsache meine Familie ist in Sicherheit jetzt und wir müssen als Soldat oder irgendwas machen. Wir haben alles verloren. Schlimmes kann es nicht mehr gehen.
Wie schlimm es um die Vertriebenen steht und wie nötig Hilfe auch in Deutschland ist, das ist den Nürnbergern sehr wohl bewusst.
Ich bin ohne Zweifel der Meinung, dass wir die Pflicht dazu, den Leuten zu helfen. Wir bombardieren drüben und die Flüchtlinge hauen ab.
Dadurch, dass wir also Einsätze fliegen, auch von Deutschland aus, und wir also auch unsere Maschinen zur Verfügung stellen und uns dazu bekennen, finde ich das in Ordnung, dass wir die Flüchtlinge auch aufnehmen.
Auf jeden Fall helfen, ja. Das ist auch meine Meinung, ganz klar.
Geht alles nach Plan, dann bleiben die insgesamt 600 Flüchtlinge nur ein paar Tage im Nürnberger Auffanglager. Anschließend werden die Kosovo-Albaner auf die 7 bayerischen Bezirke verteilt. Joachim Herrmann, Staatssekretär im bayerischen Sozialministerium, kann dort auch auf private Unterstützer zählen.
Wir haben erfreulicherweise seit gestern, heute tagsüber schon eine Reihe von Angeboten von privater Seite erhalten, wo Familien in Bayern sich jetzt spontan bereit erklären, Flüchtlinge, gerade auch Flüchtlinge mit Kindern, bei sich hier aufzunehmen. Wir freuen uns sehr über diese spontane Hilfsbereitschaft und werden, wenn jeweils das Erstaufnahmeverfahren hier in der Landesaufnahmestelle abgeschlossen ist, gerne auf diese Angebote zurückkommen.
Deutschlandfunk, das Feature. Die Kinder von Kohl und Coca-Cola, die junge Generation und die Politik. Von Barbara Sichtermann und Simon Brückner.
Kohl. Pol war für mich immer, als ich noch jünger war, war das irgendwie die Politik. Also immer, wenn irgendwie Tagesschau kam und irgendwas wieder passiert in Deutschland, also in Berlin hauptsächlich, dann war irgendwie immer der Name Kohl oder CDU. Eigentlich, es war ja nie was anderes.
Mir persönlich ist es wurscht, ob mein Kanzler Schröder oder Kohl heißt, weil ich halt glaube, dass die innerhalb eines festgelegten Rahmens operieren und auch operieren müssen und dass sich innerhalb dieses gegebenen Rahmens die Probleme ohnehin nicht ändern lassen. Und das große Gefühl der Frustration oder die Ohnmacht der Leute, nichts machen zu können, kann ich absolut nachvollziehen, denn die Leute haben vollkommen recht, sie können nichts machen. Ach, ich bin kein Anarchist, ich sehe ein, dass es eine bestimmte gesellschaftliche Ordnung geben muss. Aber ich halte halt diejenige, die wir haben, für zu fehlerhaft, für zu unmodern, als dass man das fortsetzen könnte. Und das entspricht eigentlich auch nicht mehr dem geistigen und gesellschaftlichen Niveau oder dem Stand des Wissens, das wir haben. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft schlicht rückständig geworden ist.
Seit Jahren geht die konventionelle, also vor allem auf Wahlen und Parteien bezogene politische Beteiligung junger Menschen zurück. Nicht nur schrumpfen junge Union, Jusos und Julis, die Jugendorganisationen der Etablierten, auch zur Nichtpartei der Nichtwähler tragen die Jungen wesentlich bei. Auch in alternativen sozialen Bewegungen und Verbänden machen sie sich rar. Bürgerinitiativen sind bei ihnen kaum beliebter als Parteien. Vereine, die nicht nur dem Freizeitvergnügen dienen, geben Alarm. Selbst Sportvereine haben Probleme mit dem Nachwuchs. Diese Jugend ist, so scheint es, nicht mehr organisierbar und mobilisierbar. Eine regelrechte Entfremdung zwischen Jugend und Politik ist entstanden. Sind die 89er eine Generation von Idioten, wie man in der antiken Polis die Privatleute und unpolitischen Wesen nannte?
So resümiert der Gießener Soziologe Klaus Leggewi in seinem Buch Die 89er Porträt einer Generation. Wir haben zwei Vertreter dieser Generation vors Mikrofon gebeten, die eine Menge von der Politik erwarten und mit ihr zu tun haben wollen, wenn auch auf ihre je ganz eigene Art und Weise. Beide sind Kinder einer Ära, die von Stillstand, aber auch von Stabilität, von politischer Langeweile, aber auch von Wohlstand gekennzeichnet war. Als die beiden auf die Grundschule gingen und noch nicht wussten, was Politik ist, hörten sie doch schon hin und wieder den Namen Kohl. Kohl, das war der Kanzler, Oberhaupt der Deutschen, eine Art König. Er war dick, wie es sich für einen König gehört. Er strahlte eine schwer angreifbare Autorität aus und er war weit weg. Die Kinder wurden größer, sie kamen auf die Oberschule und noch immer gab es, wenn von Politik die Rede war, eigentlich nur Kohl. Aber jetzt interessierten sich die Jugendlichen für Schulpolitik. Sie engagierten sich in Protestgruppen. Sie begriffen, dass der Kanzler nur ein politisches Amt ausübt und sie lernten, dass er im Prinzip ablösbar ist.
Ich habe immer nur das gehört, dass es da viele kleinere noch Parteien gibt, dass es da eben noch andere Organisationen gab. Das war eigentlich so mehr Nebensache, weil das eigentlich immer nur, ja, da war Helmut Kohl und der hat gesagt, wo es lang geht. Und später, als ich dann älter wurde, habe ich eben gemerkt, dass es dann auch noch die SPD gab. Das war das Nächste. Und danach kam jetzt eben schon die Zeit, wo ich jetzt hier kurz vor der Wahl stand. Und durch den Unterricht hauptsächlich auch damit konfrontiert wurde, weil ich habe seit der 11. Klasse im Leistungskurs politische Weltkunde. Und da muss man eben doch immer alles miteinander verknüpfen können. Da hat man eben gelernt, wie das ganze System aufgebaut ist in Deutschland und wie viel hat der Kanzler zu sagen und was nicht. Da ist es dann so ein bisschen klarer geworden alles. Aber davor war es einfach so, dass er jemals abgewählt werden könnte und das auch noch von einer Wahl, wo ich das erste Mal wähle, hätte ich mir ehrlich gesagt nie vorstellen können.
Als Kohl gewählt wurde, ich glaube 82 oder ist es oder so ist es gewesen, haben sich meine Großeltern, mit denen verweilte ich zu dem Zeitpunkt gerade in Hamburg, sehr echauffiert. Wir haben die Wahlergebnisse geguckt. Ja, und der Vorname sei halt gleich geblieben, meinte mein Großvater, aber irgendwie sei der Schmidt ja doch besser als der Kohl. Ich konnte es nicht beurteilen, dann bin ich halt mit diesem großen und dicken Mann weiter groß geworden. Er war immer so eine Mixtur aus Witzfigur und politischem Feindbild für mich. Letztlich weiß ich nicht, ob mir der Kohl nicht zum Beispiel auch lieber ist als der Schröder. Der Kohl, der ist nicht ganz so marktorientiert gewesen, wie es der Schröder ist. Ich glaube, der ist weniger neoliberal gewesen, wie das modern heißt. Und das finde ich eigentlich nicht so schlecht.
Man hat oft befürchtet, dass die Kinder der Ära Kohl das Empfinden gehabt haben müssen, in einer Monarchie zu leben. und dass sie, ohne die wichtige Erfahrung des Wechsels, mit einem Zerrbild von der Demokratie in Deutschland groß geworden seien. Aber offenbar ist das Schlimmste doch verhütet worden. Dank einer in der Bundesrepublik weithin blühenden Basisdemokratie. Schon Schüler lernen, wenn sie das wollen, was politische Willensbildung, politische Aktion und Entscheidung in ihrem eigenen Umfeld bedeuten. Zum Beispiel durch Mitarbeit in der SV, der Schülervertretung.
Ja, ich habe mich zuerst für Schulpolitik interessiert. Und irgendwann bin ich Klassensprecher geworden und ja, habe dann mich zunehmend mehr für Politik zu interessieren begonnen.
Die Kinder von Kohl und Coca-Cola, sofern sie die Chance hatten, Anregungen aufzunehmen, sind keineswegs apolitisch. Sie akzeptieren, wie Jennifer, den parlamentarischen politischen Rahmen. Sie wissen, dass Veränderungen Zeit brauchen und finden zwischen enttäuschungsfestem Realismus und typisch jugendlicher Ungeduld immer noch den Weg des Engagements und der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Die 89er, wie sie auch genannt werden, weil in ihrem Leben weniger der parlamentarische Wechsel als der Mauerfall das einschneidende Ereignis war, sind, anders als man es von der Jugend sonst kennt, ziemlich nüchtern. Sie sehen, was machbar ist und was nicht, und sind zurückhaltend mit großen Worten und wilden Aktionen. Aber das bedeutet nicht, dass sie keine politischen Träume haben.
Also ich war organisiert politisch und bin es ganz bewusst nicht mehr und werde mich auch so schnell politisch nicht wieder organisieren. Ich glaube, dass das schlichte Gespräch, natürlich bringt das einzelne Gespräch in der U-Bahn nichts, aber überhaupt das Gespräch vieler Leute, ja, einen nachhaltigeren politischen Erfolg hat. Und je mehr Leute politisch diskutieren, umso mehr können auch gesellschaftliche Prozesse durchgemacht werden. Wenn jetzt die rot-grüne Regierung beispielsweise öffentliche Diskussionen voranbringt, dann finde ich das gut, aber das sollte man ihnen allein nicht überlassen. Ich finde beispielsweise auch, dass die CDU mit ihrer beschissenen Unterschriftenkampagne gegen den Doppelpass für Ausländer auch gesellschaftliche Diskussionen enorm voranbringt.
Also vor den letzten Wahlen habe ich mir natürlich alles angeschaut, so die ganzen Vorlagen, was alles erreicht werden möchte von den einzelnen Parteien. Und ich sag mal, ich habe vieles gefunden, wo ich sagen könnte, das interessiert mich, dafür bin ich auch, dafür könnte ich mich auch einsetzen politisch. Aber es ist nie genug davon da. Also, und ich will mich nicht für eine Sache einsetzen, in eine Partei eintreten, wo ich dann sage, ja, zu 70% bin ich eurer Meinung, aber die restlichen 30, da schwimme ich genau gegen den Strom. Das würde der Partei nichts bringen und mir auch nicht. Und von daher mache ich das lieber auf meinem eigenen Wege. Ich interessiere mich dafür. Ich kann auch mit anderen Leuten darüber reden und halte mich immer auf den Laufenden. Aber ich würde da jetzt nicht anfangen, irgendwie außer auf der Schülerebene vielleicht noch oder auf der Studentenebene vielleicht im Kleinen ansonsten was zu machen. Auf keinen Fall.
Es ist weniger Resignation gewesen. Also so eine Arbeit in der Partei, das bringt schon auch mal was. Und man hatte noch den ein oder anderen Erfolg. Aber mich hat letztlich halt, und das ist eine Überzeugungsfrage, der festgelegte Rahmen gestört. Und ich war halt nicht bereit, da mitzumachen. Ich will nicht hier und dort ein Reformchen haben.
Ich fand es unheimlich interessant jetzt bei den letzten Wahlen, da durfte ich das erste Mal wählen. Und das war für mich so ein Zeitpunkt, wo ich dann auch wirklich gesagt habe, jetzt muss ich, bevor ich wählen gehe, muss ich mich damit auch auseinandersetzen. Und da habe ich mit meinen Großeltern eben auch, weil die sehr engagiert sind, viel geredet. Und wir waren durch ein Projekt in der Schule, wurden wir aufgeteilt und dann hieß es, wir können uns eine Partei aussuchen, zu der wir zu einer Wahlveranstaltung gehen. Und ich war auf zwei Wahlveranstaltungen, um das zu vergleichen zu können. Einmal bei Herrn Gysi, der hier im Tiergarten war. Und einmal habe ich mir bei der CDU am Roten Rathaus habe ich mir Helmut Kohl angehört. Und nachdem ich das verglichen habe, wusste ich auch ganz genau, was ich auf jeden Fall nicht mehr wähle. Also da musste man sich dann schon mit auseinandersetzen. Das war auf jeden Fall toll.
Und warum hält Matthias nicht vom Wählen gehen?
Dass wir einen vorgegebenen gesellschaftlichen Rahmen haben, nämlich unsere Verfassung, aus der sich halt eine Vielzahl einzelner Gesetze und Verordnungen ableiten, dass der Rahmen, innerhalb dem eine Regierung überhaupt operieren kann, dadurch bereits in einer Form eingegrenzt ist, die bestimmte Dinge unmöglich macht. Ich glaube beispielsweise, dass eine gerechte Verteilung von Reichtum innerhalb des Rahmens oder Verfassungsrahmens, den wir hierzulande haben, nicht möglich ist, daran muss sich jede Regierung halten. Ja, und die Zeichen stehen hier nicht gerade auf Revolution. Wir befinden uns in Zeiten tiefsten oder mehr oder weniger tiefen Klassenfriedens. Also ich glaube, so ein paar Tarifauseinandersetzungen in der Metallindustrie oder so sind da wirklich nicht besonders herausragend. Ja, und da bringt es halt nichts, über Organisierung nachzudenken. Ja, ich denke, es bringt in erster Linie was, einfach nur nachzudenken und darüber zu reden und sich zu unterhalten, also fernab von jeder Organisation.
Er misstraut vor allem Kanzler Schröder. Jennifer bringt mehr Optimismus mit. Vielleicht, weil sie insgesamt weniger erwartet.
Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er weniger soziales Engagement einbringt als Helmut Kohl. Also für mich ist Schröder ein angenehmer Wechsel. Er ist bestimmt nicht das, was man sich jetzt vorstellt unter dem perfekten Kanzler. Aber ich sag mal, den wird es nie geben. Bis wir den gefunden haben oder finden werden, den müsste man wahrscheinlich erst noch zeugen im Reagenzglas. Und von daher finde ich das auch gar nicht schlecht, dass er sich mehr einsetzt für die Wirtschaft. Er probiert es miteinander zu verknüpfen. Helmut Kohl hat das nie gemacht. Helmut Kohl hatte seine Richtlinien, nach denen er vorgegangen ist und seine Ziele, die er auf bestimmten Wegen erreichen wollte. Und Schröder versucht, es allen Seiten recht zu machen. Wenn es hier um diese Kernkraftwerke geht, wann die abgeschafft werden sollen oder sowas ausgeschaltet werden, kann er nicht, ohne sich mit diesen Leuten, mit den Besitzern und Betreibern dieser Kernkraftwerke zu reden und mit denen es abzustimmen, weil für die hängt er ja eine Existenz dran. Ich bin ein absoluter Gegner von Kernenergie. Aber man muss auch beachten, dass da Tausende von Arbeitsplätzen dranhängen. Die Betreiber, das ist ja alles ein Riesenkomplex. Man kann die Leute jetzt nicht plötzlich ausschalten am 31.12.1999. Und da sitzen erstens diese ganzen Menschen auf der Straße. Zweitens haben wir wahrscheinlich um einiges weniger Energie plötzlich zur Verfügung, sage ich mal. Das würden wir wahrscheinlich merken, wenn wir das so abrupt machen würden. Und von daher denke ich, er hat sich ziemlich gut gehalten und das muss man eigentlich auch machen. Ich denke, das ist ein ziemlich großer Vorteil, den er hat, dass er auch so gute Verbindungen zu diesen Leuten hat.
Helmut Kohl verkörperte zuletzt die Figur des Kanzlers natürlich in ganz anderer Weise, als das der Gerhard Schröder kann, schon allein durch die Amtsdauer, die er halt inne hatte. Und ich gehe schon davon aus, dass er von seiner Richtlinienkompetenz vielleicht auch noch etwas anders Gebrauch machen konnte, als das ein Gerhard Schröder mit seiner SPD kann. Das liegt aber natürlich auch an der Art von Partei, in der die sind. Bei den Konservativen ist das natürlich schneller der Fall, dass das respektiert wird, dass da oben einer sitzt, der entscheidet und alle anderen richten sich danach, während das in der SPD vielleicht eher der Fall ist, dass da auch mal Kontroversen anders ausgetragen werden.
Ich schätze, dass Gerhard Schröder auch für mich hauptsächlich dadurch auch mehr interessant ist, wenn ich sehe, was er macht.
Der Hauptfehler, den ich in der Gesellschaft sehe, und das ist ja auch nichts Neues, ist halt, dass es Privateigentum gibt, auf denen irgendwelche Leute hocken, und dass das die Minderheit der Gesellschaft und dass die Mehrheit der Gesellschaft weiter dafür schuften muss, das zu erhalten und noch nicht mal auch nur die Chance hat, da in irgendeiner Weise rauszukommen. Der Mensch ist nämlich nicht frei, arbeiten zu gehen oder nicht arbeiten zu gehen, es sei denn, er ist halt bereits mit ein paar Millionen auf die Welt gekommen. Ja, und das ist der große Knackpunkt, das muss überwunden werden, die gerechte Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums und damit verknüpft eben auch die gerechte Verteilung der gesellschaftlich notwendigen Arbeit.
Jennifer und Matthias machen sich keine Illusionen mehr. Er redet zwar von gerechter Verteilung, aber vom Traum, den einst die 68er-Generation als fernes Ziel sich erträumte, von einer Welt ganz ohne Geld, ohne Waffen und Gefängnisse, ist kaum mehr etwas zu spüren.
Ja, ich glaube auch, dass die Vereinigten Staaten von Europa durch die Einführung der Währungsunion unaufhaltsam ist. Allerdings halte ich die Europäische Union auch weniger für ein Projekt, das die Völkerverständigung fördern soll oder den Austausch der Kulturen, sondern ich glaube, dass da halt eher die Veränderung ökonomischer Rahmenbedingungen eine große Rolle spielt. Und in dem Zusammenhang glaube ich halt, dass der Kohl eher bereit gewesen ist, sich so eine Europäische Union auch was kosten zu lassen, als es beim Schröder der Fall gewesen ist. Und ich glaube, ja, der wird sich nicht ganz so stark für den europäischen Gedanken engagieren, wie es der Kohl getan hat.
Dass er gesagt hat, ja, ich bin hier, ich mache viel für Europa, aber der einzelne Bürger hat nie was gesehen. Und dadurch, dass der einzelne Europäer jetzt, der Deutsche, nie so die Auswirkungen dieser Politik gespürt hat, war es ihm auch eigentlich recht gleichgültig, ob Kohl jetzt sich für Europa einsetzt oder nicht.
Jennifer und Matthias haben viel von der Politik erwartet und tun es noch immer. Jeder auf seine Weise. Sie sind beide skeptischer geworden und suchen beide nach einer neuen Form politischen Engagements, dem Stil der 89er. Das Ende dieser Suche ist noch nicht erreicht. Die Zeit des Nachdenkens ist auch das Nachdenken über die Form politischen Engagements und politischer Alternativen überhaupt. Die Kinder von Kohl und Coca-Cola sind schon erwachsen. Sie kommen.
Ja, es gab einen Stromausfall im Bundestag und während Genscher eine Stunde im Fahrstuhl steckte, stand Kohl eine Stunde auf der Rolltreppe.
Die Kinder von Kohl und Coca-Cola, die junge Generation und die Politik. Wir brachten ein Feature von Barbara Sichtermann und Simon Brückner.
Deutschlandfunk.
Uhr, nun zu unserer Reportage.
Hauptattraktion des neuen Reichstags wird die neue Kuppel sein. Norman Foster steht in seiner Kuppel.
I was asked a few moments ago, what was my personal...
Ich wurde soeben gefragt, welches mein bevorzugter Raum in diesem Gebäude sei. Ich habe spontan erklärt, dass es dieser Raum ist. Er geht vertikal durch das ganze Gebäude mit einer Lichtlenkung direkt in den Plenarsaal hinein. Es ist ein Raum in einem 13-stöckigen Gebäude. Es ist eindeutig dieser Saal, dem ich mein Votum gebe.
This 13-story room is my favorite.
Sir Norman Foster und die Baukommission des Bundestages haben um die Details monatelang gestritten. Foster gewann den Wettbewerb, obwohl er ursprünglich gar keine Kuppel haben wollte. Der Architekt plante eigentlich eine Art transparentes Dach über den ganzen Reichstag. Trotzdem gewann er den Wettbewerb und musste umdenken. Zufrieden ist er dennoch. Dies ist ein öffentlicher Raum mit der Dachterrasse, der nach oben führenden Rampe, mit der Aussichtsplattform direkt unter der Glaskuppel. Ich kenne keinen Parlamentsbau in der Welt, wo die Öffentlichkeit in dieser Form eingeladen wird, eine so wichtige Rolle in einem Parlamentsbetrieb zu spielen. Das ist eine radikale Lösung. Draußen vor der Tür gab es die vergangenen Tage stets einen Menschenauflauf.
Ich hoffe, dass wir hier bald rein können.
Das gefällt uns nach wie vor. Ist ja nicht allzu viel verändert, nicht? Ja. Bis auf die Kuppel.
An Baustellen muss man sich in Berlin noch sehr lange gewöhnen. Also, das hilft nichts.
Etwas verwunderlich, den neuen, umgebauten Reichstag gibt es noch nicht als Postkarte. Ein Händler versucht nun, erstmal die Alten loszuwerden.
Ich hoffe, dass ich das Montag bekomme, ja? Dann hoffe ich, dass ich schöne Postkarten vom Reichstag habe.
Wie gefällt er Ihnen eigentlich?
Also, hat sich ja von außen nicht viel geändert, außen Kuppel. Ich habe das von früher nur durch Fotos irgendwie gekannt, aber ich finde das ja nicht schlecht. Ich habe nichts dagegen. Es gibt schlimmere Sachen in Berlin.
Uhr. Deutschlandradio Berlin. Ortszeit. Am Mikrofon ist Peter Ziegler. Einen guten Tag. Knapp 8 Jahre nach dem Umzugsbeschluss des Bundestages hat das Parlament heute seinen Sitz offiziell nach Berlin verlegt.
Der Bundestagspräsident in seiner Eröffnungsrede.
Heute, am 19. April 1999, ist es soweit. Berlin ist von nun an die politische Metropole Deutschlands. Das umgebaute Reichstagsgebäude ist ab heute Sitz des Deutschen Bundestages.